Pro und Contra diese Woche mit dem Anthony Gordon vom Newsroom von Blick.ch, mit den Engländern, die sich versuchen, unseren starken Schweizer Nazi in den Weg zu stellen, und mit endlich einmal Aufregung in der Formel 1. Ich bin zwar nicht rausgekommen, aber das klären wir.
Pro und Contra. Der Sportpodcast auf Blick.ch.
Knaller haben wir ein paar.
Dramatischer geht es eigentlich nicht mehr.
Mit dem Emanuel Gysi.
Völlig unbeeindruckt von allem, was auf ihn niederprasselt.
Und dem Dino Kessler.
Ist ja hilfreich, wenn man einen hat, der noch ein bisschen etwas erklären kann.
Pro und Konter.
So, genau. Hallo Dino Kessler.
Ja. Anthony Gordon, der ist richtig... Der geht auf mein Konto, oder?
Muss man wahrscheinlich so sagen. Gordon. Also Anthony Gordon ist ein englischer Nationalspieler, der nicht sehr viel spielen darf. Auf das Thema kommen wir gerade noch. Aber auch nicht so gut kann Velo fahren. Er ist umgekehrt, hat es geheissen, im Camping, glaube mit einem E-Bike. Und hat doch relativ gehörige Schrammen im Gesicht davongetragen. Und das führt mich zur Frage, wie ist es gelaufen letzte Woche beim Velofahren?
Gut. Also ich bin nicht umgekehrt, kann so viel sagen. Wobei meine Stürze passieren nicht, weil ich rechts und links verwechseln wie der Gordon mit seinem E-Bike, sondern weil ich einfach ja, mit viel Enthusiasmus in die Kurve gehen. Enthusiasmus kann man den Engländern ja nicht vorwerfen. Beim Anthony Gordon, der ist auch nicht wagemutig mit dem Velo rum, hat sehr herzig ausgesehen mit dem roten Helm, den er angehat. Und Kate ist ja tatsächlich, weil er ja, rechts und links verwechselt hat beim Bremsen und dann vorne, wenn es beißt, ja, dann fliegst
du. Das ist ein Klassiker eigentlich. Vor der Bremse gezogen, zack, haut es die vorne raus. Dumm gelaufen.
Aber er ist nicht so sehr verletzt, dass er nicht spielen kann. Spielen kann er nicht, weil er nicht aufgestellt wird. Der Gareth Southgate verzichtet auf Experimente, sagen wir es so, und lässt einen Fußball spielen, den ich doch erstaunlicherweise schon lange nicht mehr gesehen habe. Außer zuletzt bei den Italienern, die versucht haben, gegen die Schweiz Gattonaccio zu machen, was sie aber gar nicht gemacht haben. Und die Spielweise von diesen Mannschaften lassen sich durchaus vergleichen. Es ist Zufall, dass das jetzt die Gegner sind von der Schweiz, aber mutlos, ohne Optimismus, ohne Bewegung vor allem. Ja, die Engländer sind... für mich ist es die Enttäuschung vom Turnier bisher.
Ich glaube, du liest falsch. Ich glaube, das ist ein Experiment, das der Southgate hier macht. Ein grausames. Er versucht irgendwie, ich weiß nicht genau was, aber also das grenzt ja wirklich an Bösartigkeit. Aber wir wären schon im Thema mitten drin. Wir sind in der Woche vom Europameisterschafts-Viertelfinale Schweiz-England. Oder England-Schweiz, ich bin gar nicht sicher, welchen Weg. Spielt auch keine Rolle, weil wir spielen in Düsseldorf. Dort ist niemand daheim, außer der Campino. Das ist schlecht für uns. Er ist am Herzen ein halber Engländer. Und ich glaube auch von seiner Herkunft her. Vielleicht ist das ein Nachteil, wenn man sich das so überlegt. Aber es ist jetzt wahrscheinlich eher eine Randnotiz. Bist du schon heiß auf dem Markt?
Nein, ich freue mich drauf, muss ich so sagen. Und die Schweizer wirklich auch Freude gemacht haben zum Zuschauen. Aber vorher gibt es noch andere Spiele. Ich möchte dann auch noch sehen, wir nehmen am Montag auf, am Tag, wo Belgien Frankreich schlagen wird, hoffe ich. Ich muss ja vielleicht noch dazu sagen, dass ich mit dem Sportfreund Stefan Roth, auch eine Figur, die man kennt am Podcast.
Ja, letzte Woche, wo du deine beste Anthony Gordon Impersonation gemacht hast, ist er da gewesen, genau.
Ein Burrito wird am Laufen, das heisst, wir tippen sämtliche Achtelfinale durch und der, der am meisten richtig hat, der kriegt dann am Schluss ein Burrito oder mehrere, so viel mag essen. Jetzt bin ich schon arg im Rückstand dort, weil mit den Engländern gestern leider
noch... Wieso, was hast du auf die Slowaken getippt?
Ja, es war so, dass der Rot hat den Match tippen und dann musst du das nehmen, was übrig blieb. Also der Rot hat die Engländer genommen, für mich sind die Slowaken übrig geblieben. Bis zur 95. Minute bin ich auch sicher gewesen, dass das aufgeht, weil die Engländer haben aus dem Spiel raus nicht irgendwie drauf... einschliessen lassen, dass da irgendetwas passiert und dann hast du halt die Individualisten, die immer etwas können. Bellingham ist klar, kann etwas passieren. Ja. Dort hätte ich eigentlich einen Punkt mitgenommen. Auf die Spanier habe ich nachher gesetzt, obwohl wir Georgier mindestens so sympathisch sind. Das war ein spassiger Match gewesen. Aber das ist Burrito-Wett. es ist halt, ich bin jetzt 3-1 hinten drin. Also der Rot braucht noch einen Sieg und dann hat er schon mindestens so unentschieden. Ah, ja. Das klingt jetzt ganz, ganz blöd, aber
Ja, ich sehe.
Ich bin gleich wagemutig im Vergleich zu den Engländern sogar.
Tolkien.
Halsbrecher ist wagemutig. Ja. Ich habe auf Belgier gesetzt, weil ich das Gefühl habe, die Franzosen sind ähnlich unterwegs wie die Italiener und die Engländer bezüglich Spielweise. Auch das ängstlich Defensive und wo du dann das Gefühl kriegst, als Anhänger auch, bin ich nicht, aber als Anhänger würde ich das Gefühl haben, ich werde da um eine gute Leistung betrogen, weil man einfach nicht mit Enthusiasmus spielt. Das kann man schon sagen, das ist einfach, wenn du Georgier bist, dir nichts zu verlieren.
Ah. Das stimmt nicht, weil du bist schlechter. Es ist schwierig, wenn dir Mittel fehlen als Georgier. Darum würde ich das gar nicht gelten. Aber also ich finde, es gibt einen Unterschied. Die Franzosen, bei denen habe ich das Gefühl, okay, die haben noch einen Gang oder zwei. Wo sie dann irgendwann aufschalten, das strahlt dann trotz allem ein gewisses Selbstbewusstsein aus. Der Polenmatch, der war relativ wurscht gewesen, am Schluss, was dann das 1-1 gibt. Und ich bin der Meinung übrigens, dass man den Penalty, also es ist regeltechnisch korrekt, dass der Penalty noch einmal wiederholt worden ist vom Lewandowski, aber es ist ein Witz mittlerweile, was bei diesen Anläufen alles fabriziert wird. Selbst wenn man sagt, natürlich soll der Schütze einen Vorteil haben, es ist ja schließlich ein Strafstoß, wie der Deutsch so schön zurückhaltend sagt. Aber ja, irgendwo wird es dann absurd. Also es sieht blöd aus, da fängt es schon an. Und im Regelwerk steht, glaube ich, eigentlich darfst du nicht anhalten. Also du müsstest deine Bewegung fortführen. Da könnte man jetzt auch noch schön streiten darüber.
Aber was der grösste Witz ist bei den Penalty, die dann den Schritt machen und stehen bleiben, da geht es eigentlich darum, den Goalie quasi ins Leere laufen zu lassen. Genau. Lustig, wie es der Lewandowski aber nachher gleich in die Ecke geschossen, wo der Goalie hergehechtet ist. Also was ist denn der Sinn von dem Schritt? Offensichtlich hat er nicht geschaut, wo der Goalie hinjuckt. Also, erübrigt sich der Zwischenschritt. Könnt ihr einfach schiessen. Hoch und scharf, glaube ich, am besten.
Wäre gut, genau. Aber du, das ist jetzt wirklich ein Nebenaspekt. Ich habe das Gefühl, die Franzosen würde ich von den Engländern und Italienern trennen, im Sinne von, okay, da sehe ich einen Weg, wie die besser spielen können.
Ja,
die Italiener werden nicht mehr besser spielen bei diesem Turnier, weil die sie eliminieren.
Ja.
Die Engländer, das ist jetzt die grosse Frage. Wenn die so spielen wie gegen die Slowakei, dann muss man mittlerweile als Beobachter, der die Schweizer Nazi viermal gesehen hat, sagen, die Schweiz gewinnt wahrscheinlich den Match.
Würde ich auch sagen, ja. Wenn die mit der Aufstellung, die sie haben, mit dem Mann gegen Mann Pressing, wo eigentlich die ganze Mannschaft mitmacht, sehe ich kaum, was die Engländer so gegen ausrichten sind. Wenn sie schon gegen die Slowaken, die noch halbherzig gepresst haben, kaum einen Ball hinten rausgebracht haben, ohne dass sie einen Pickford haben müssen rufen mussten, und dann mit seinen ganz komischen Schrittli den Ball so halbherzig irgendwo hin.
So für Bukayo Saka spielen höch, was eine wahnsinnig gute Idee ist.
Keine Hand am Fuß, ja.
Wenn du sicherstellen, dass der Saka keine Wirkung entfaltet, dann spielen höch an. Also das Gleiche gilt für den Foden auf der anderen Seite auch. Also bizarre Szenen, die sich in diesen englischen Länderspielen abspielen.
Gut, was der Foden bleibt ja meistens dieser Position gar nicht treu. Das bedeutet dann, dass die linke Seite, du hast einen Trippier, der mit dem falschen Fuss flanken dann auch nicht stattfindet dort. Also schaltest die linke Seite aus. Die ist verwahrlost, mehr oder weniger dort. Die findet gar nicht statt. Also kann man sich auf die Mitte und auf die andere Außenbahn konzentrieren. Was man dann gesehen hat, der Saka im ersten Spiel gegen Serbien noch eine Halbzeit lang am Wirbel gewesen. Das ist sein Spiel mit aus der Bewegung raus, Dribblingstäuschungen. Mittlerweile ist der dort fixiert, der steht, der haben sie zubetoniert. Wird doppelt, kann er nichts machen. Durch die Mitte kommen sie auch nicht. Also sind sie vom Zufall abhängig. Wenn man so eine Mannschaft, also so sagen wir, das Spieler am Kader, wo die haben, mit so vielen offensiven Möglichkeiten nicht herbringt, in einer kurzen Zeit anders zu spielen, dann kann es noch ein Manager liegen, wie die Engländer sagen. Da hat man sich auch gefragt, lustig zum Beobachten und zum Zuhören, diverse Podcasts und Meinungen von Pandits, Experten und so weiter. Und die Frage ja, am Schluss ist, ist der Manager die Schuld oder ziehen sich die Spieler einfach zurück? Und dann muss ich sagen, wenn der Manager nicht schuld wäre an dem Zustand, für was brauchst du ihn denn? Also könntest du sagen, dann geht es auch ohne, wenn die Spieler eh machen, was sie wollen. Also diese ängstliche Spielweise, was ist das Sicherheitsdenken? Mehr oder weniger. Ich weiss nicht, wo dann erstens mal nie hinkommst, machst die Leute verrückt und du verunsicherst vor allem die Spieler. Weil in dem Klima müssen ein Turnier durchspielen, wo nie Enthusiasmus aufkommt. wo du angegriffen wirst die ganze Zeit, wie sollst du da in der Ruhe spielen können? Bestes Beispiel gegen die Slowakei nach dem 2-1, wo man das Gefühl hat, das ist Befreiung. Der Moment, wo der Enthusiasmus kommt, wo du in der Ruhe hineinspielst, was passiert? Sie ziehen sich wieder zurück und warten. Und haben dann am Schluss, die Slowaken sind jetzt auch nicht gerade die, die spielerisch überragend sind, aber die haben zum Teil Angriff gehabt, wo das 2-2 noch hätte können fallen. Also ja. Auch da ist der Killerinstinkt nicht um, dass die Engländer einfach einmal das Zepter in die Hand genommen hätten und überzeugend nach vorne gespielt haben. Sie haben individuelle Superspieler, auch der Ivan Toney zum Beispiel, dem hast du das Gefühl, da passiert immer etwas, der ist unberechenbar. Vielleicht müssen wir mal das System umstellen, nur beim Southgate glaube ich nicht, dass das passiert. Das hat bis jetzt nicht...
Ich bin gespannt, weil ich glaube, der Harry Kane hat das vor dem Turnier gesagt, gegen Mannschaften, die mit einer Dreierkette spielen, hinten heigen sie Mühe. Also jetzt heisst es schon gegen die Slowaken, die ich glaube 4-4-2 spielen, dass es eine wahre Freude ist. Zu kämpfen hatte. Also, bis jetzt haben sie gegen alle Mühe. Irgendwann muss er dann schon etwas versuchen. Ich hoffe aus Schweizer Sicht, dass es genau so weitergeht, dass man wieder wird die gleichen Elf raustrotten. Also ich meine, die eine Änderung, die er vorgenommen hat, die hat funktioniert. Der Kobbie Mainoo von Manchester United, der so eine von den Entdeckungen von der Saison auch ist in der Premier League. Der macht irgendwie noch ein bisschen, der bringt ein bisschen Leben in die Bude. Du hast das Gefühl, alles, was er macht, ist irgendwie mindestens leicht positiv. Man steht nachher ein bisschen besser da als vorher, als Mannschaft, wenn er den Ball hat. Wenn er dann ganz viele andere Spieler ist, die müssen zuerst überlegen, weil es wahrscheinlich völlig gegen ihre Natur ist, wie der Trainer spielen will. Die sind überhaupt nicht frei. Also wenn man sich anschaut, wie eben Foden oder Saka, die auf den Flügel müssen spielen, irgendwie verkopft auftreten an diesem Turnier. Und wenn du siehst, wie die in der Meisterschaft gespielt haben, das kann nicht nur daran liegen, dass die schon viele Matches hinter sich haben. Etwas, was ja der Southgate auch gesagt hat. Und dann ein bisschen musst du lachen und sagen, ja gut, aber bei den Franzosen, bei den Spaniern, bei den Portugiesen, bei allen grossen Nationen, ich meine, Granit Xhaka hat auch 50 plus Matches dabei in dieser Saison schon und spielt, hast du das Gefühl, wie ein junges Reh, wenn er nicht gerade Penaltyschiessen trainiert und nachher leicht in die Adduktoren gespürt, zwicken. Aber also, das ist eine Ausrede, oder?
Das ist eine faule Ausrede. Meine, die Jungs, die bei City spielen, haben den Rodri als Beispiel, der bei Spanien spielt, wo mindestens gleich viel Match absolviert hat wie die. Müssen wir dem auch zumuten, dass er völlig erledigt ist. Ich glaube, gegen Georgien gerade noch das Goal geschossen. Ja. Das ist jetzt nicht gerade Ausdruck von irgendetwas. Aber der Mann ist noch fit. Und vor allem, die Ausrede sind müde. Also, wenn das dann
also wahrscheinlich sind sie ein bisschen müde, aber das sind alle ja, zu dieser Jahreszeit im Weltfußball. Und du hast gleichzeitig ein Kader, das so üppig besetzt ist. Und du schaffst es. Also, ich finde, es ist außerordentliche Leistung, das Kader so schlecht auszusehen. Als, ich sage jetzt mal, Betreuerstab. Man kann es ja breit drauf machen. Und was ich noch spannend finde, ist, ich mache das ja wie du, ich schaue sehr gerne bei den Briten sowieso während der grossen Turnier und selbstverständlich auch, wenn die Engländer spielen. Und können wir relativ viele so Interviews nach dem Match von den Spielern und die sind auch so leicht angesäuert, dass man sie jetzt fragt, ob es nicht besser ging. Also wenn das wirklich dann die Worte ist, die die sagen, also ihre wahre Empfinden, dann checken die gar nicht, was das für ein Horrorfußball ist, wo die da präsentieren, was ich dann schon noch bedenklich finde. Also ich meine, wenn nach dem, was ist das, Slowenien war, der dritte Gruppenmatch von den Engländern, wenn dann nicht irgendwelche Exponenten sagen, ja, wir sind weiter, das ist alles, was zählt, souverän und es war eine Steigerung zu vorher. Also vielleicht war es eine leichte Steigerung, einfach von extrem schlecht zu sehr schlecht. Und jetzt tut man, ich weiß nicht, ob jetzt das nochmal eine Steigerung war. Also man muss schon sagen, man hat in diesem Match gegen die Slowakei einen Pfostenschuss gehabt vom Rice. Man hat ein Offside-Goal geschossen, wo der Foden sich nicht geschickt anstellt. Und nachher ist aber der erste Ball, der wirklich ins Goal kann gehen, also wo als Torschuss gewertet wird, ist der V-Rückzieher von Bellingham, der ein Geniestreich nach einem Einwurf ist, wo der Walker lang einwirft. Ich glaube, der Gehi verlängert. Und dann der Bellingham mit dem grossen Moment, wo man sich dann auch irgendwie überlegt, okay, jetzt braucht der beste Spieler der Engländer ist ein Einstreich im Achtelfinale gegen die Slowakei. Eigentlich muss das kommen im Finale, Zidane-mässig gegen Leverkusen oder so. Also du hast null Chancen rausgespielt in diesem Match eigentlich. Das ist wirklich erschütternd.
Ja, also so gehen wir reden von der Slowakei, oder, wo jetzt taktisch auch nicht irgendwelche Experimente gewagt hat, sondern wie du gesagt hast, solides 4-4-2, Aufstellung, wo man kennt, wie es funktioniert, aber wenn du ohne Enthusiasmus spielst, ich glaube, dann spielt es auch keine Rolle, wie du aufgestellt bist. Weil das, eben, die merken ja, wie sie selber spielen, das macht doch keinen Spass. Also wir müssen durch ein Turnier durchzugehen, wirst du die ganze Zeit angegriffen. Aber irgendwo muss das herkommen. Also die taktischen Fesseln, die anhaben, die hat irgendjemand angelegt. Und ich, also das ausgeht auch die, also man redet ja von Charisma oder ein Trainer, der draußen der kann rumhampeln, das muss nicht unbedingt sein. Aber ich sage jetzt mal, die neutrale Mimik hat schon eine Ausstrahlung dort. Ist halt schon. Wenn ich den Southgate sehe, dann wundere ich mich nicht, dass sie genau so spielen. Oder? Er strahlt ja keinen Enthusiasmus aus, sondern er will ähnlich wieder schon Sicherheitsfußball spielen lassen, was aber die Franzosen dann schon noch besser machen. Also die vergessen dabei nicht, dass zum Sicherheitsfußball auch gehört, dass man den Gegner weit vorne beschäftigt. Auf das verzichten die Engländer ja auch. Lustigerweise ein paar Szenen, wo der Harry Kane mal wollte pressen. Das war, glaube ich, ganz am Anfang des Spiels. Er sprintet vorne und alle anderen zurück. Und dann hast du ein riesen Loch zwischen
dir. Vielleicht hätte man den Gegner verwirren durch das.
Was machen nachher, die? Das hast du nachher gesehen. Ja gut, das machen sie ja das ganze Turnier. Ja, das klingt ja. In dem Fall. Also, wenn die, selbst wenn dann zwei einmal pressen und der Rest ruckt nicht nach, hast du die Löcher. Und was die Schweiz gemacht hat, eben das Magic-Map-Pressing zum Teil, da musst du dann schon noch Lösungen haben. Und sonst gibst du bald dann halt einen Pickford und der haut noch mit aller Kraft bis auf die Mittellinie. Weiter kommt der nicht. Also das ist auch so eine Figur dort hinten drin, wo ich mich frage. Die tatsächlich kein Goalie, der scheinbar Zahlen reden für sich und sprechen für ihn.
Ja.
Nein, also kriegt kaum Goal. Also,
der Herr Southgate ist wirklich eine verwirrende Figur. Hat sie dann gestern wieder gesehen, sein Unwillen zu wechseln zum Beispiel. Also sehr spannend. Ivan Toney von dir schon mehrfach gefordert da, wo dann irgendwie, ich glaube, in der Nachspielzeit erst gekommen ist tatsächlich. Jetzt wieder können sagen, ja, ist aufgegangen. Es ist natürlich reines Glück, dass es dann aufgeht. Also wie lange man auch wartet, etwas zu machen, wo, wenn offensichtlich ist, dass es nicht funktioniert.
Ich meine, der ist also wirklich, das war haarsträubend am Schluss. 95. Minute der Bellingham Fallrückzieher, außerordentliche Situation gewesen, dass der nicht vorher versucht hat. Nach dieser ersten Halbzeit hätte ich eigentlich mal gesagt, gut, Experiment beenden. Die ersten, die oberen drei, Kane, Saka, wer ist links noch? Der Foden ab und zu, der dann meistens aber schnell wieder weg ist. Dort nehme ich raus, ich bringe links den Gordon, der als Schienenspieler einfach Schienenspieler darf ich sagen, weil ich oft schon zugelassen habe, wie Leute Schienenspieler sagen.
Sehr gut.
Sage ich das auch. Dann hast du die Seite mal besetzt, dann hast du eine Dimension mehr im Spiel, nämlich die linke Seite, wo Gefahr gemacht wird. Und dann hätte ich vorne ganz sicher den Toney mal gebracht von der Kane, weil der eine andere Dimension von Stürmer ist, der versucht Weg zu machen. Und er ist sehr gefährlich im Strafraum. Allerdings musst du dann wieder sagen, wieso nützt dir das etwas, wenn du schon gar nicht in den Strafraum reinkommst? Stimmt, aber ich muss auch sagen, meine, der Palmer war für mich so ein bisschen der Lichtblick im letzten Spiel, wo der gekommen ist, in Schwung im Boden gekommen. Und als Lohn dafür lässt dann der wieder raus. Mhm. Also das macht überhaupt keinen Sinn.
Oder? Die totale Mutlosigkeit, muss es so sagen. Toney, das war sein erster Einsatz an dieser Euro. Also das muss man sich dann auch mal vor Augen führen. Du bist unmittelbar vor dem Ausscheiden. Also wirklich, es geht noch Sekunden und dann ist fertig. Das ist eine der grössten Blamagen in der Geschichte des englischen Fußball. Mit dieser Mannschaft, wo du eigentlich kannst mit der Europameister werden. Und wenn so geschaut ist, geht nichts anderes als der Titel. Dann musst du es gewinnen. Sind die ganzen Qualen, die du den Zuschauern zumutest, nichts wert. Und dann bringst du einen, der noch keine Sekunde gespielt hat im Turnier. Also, man fragt sich schon auch, eben, Konzept, Idee, an einem sehr kleinen Ort, jetzt ist es aufgegangen. Aber das ist gut und vielleicht ist das unsere Chance zur Schweizer Nazi, umzuschwenken Das Gute aus Schweizer Sicht, also die Engländer haben das Glück aufgebraucht. Also das ist nicht das Glück, dass die noch im Turnier sind.
Und ich kann mir noch nicht vorstellen, dass sich das gross ändert, weil du kannst immer so Turnier, wenn du es dir einen Engländer zugeschaut hast, aus Schweizer Sicht gibst du denen nichts, weil die brauchen irgendein, sagen wir, disruptives Ereignis, das sie aus der Lethargie rausholt. Und wenn du das nicht selber machen kannst, bist du darauf angewiesen, dass der Gegner dir hilft oder den Blitz einschlägt oder irgendetwas. Aber du hast es nicht mehr in den eigenen Händen. Also für die Schweiz, da kann man eigentlich nur verlieren, indem man alles anders macht, als man es vorher gemacht hat. Weil die Engländer, die werden nicht von sich aus einfach besser sein. Die werden nicht mit Mut und Enthusiasmus auftreten können, weil sie sich selber in das Loch hineingespielt haben. Und das ist das Perfide daran. Es geht nicht nur darum, dass die Taktik nicht aufgeht, sondern der Kollateralschaden ist, dass du jeden Einzelnen beschädigst und somit auch die Mannschaft. Weil wenn du in einem Turnier drin so im Loch bist, wie willst du denn da wieder rauskommen? Also du kannst nicht auf Knopfdruck einfach sagen, jetzt sind wir mutig, jetzt spielen wir vorwärts mit Leidenschaft, jetzt haben wir Spass dran, jetzt bewegen wir uns im Mittelfeld. Da muss der Southgate das erste Mal vorangehen und die Aufstellung komplett über den Haufen werfen. Steht sich selber im Weg. Gut, Gehi ist gesperrt, dort muss er einen finden. Hinten braucht er eh Alternativen, weil der Trippier, also das hat er jetzt gemerkt, das funktioniert nicht mit dem auf der linken Seite. Er ist
möglicherweise auch angeschlagen, hat verletzt vom Platz.
Ja, aber sie haben ja noch andere Verteidiger, dann sollen sie die bringen, oder? Und dass man außer einen Shaw mitnimmt, der verletzt ist, das ist ein guter Mann von der linken Seite dort, aber darauf hoffen, dass der fit wieder während dem Turnier. Die Engländer haben doch sicher Linksfüße, wo sie hinten drinnen können spielen lassen. Muss jetzt vielleicht nicht mitgenommen haben. Also die Hoffnung, dass einer gesund wird, wenn man trainiert, ist viel zu riskant.
Ist noch lustig, oder? Wir echauffieren uns jetzt beide. Es liegt daran, dass wir die Engländer eigentlich noch gerne haben und denen gerne würden zuschauen würden, weil es auch Spass macht, wenn die euphorisch sind. Am Samstag hoffen wir das nicht. Denn, also ich muss nicht, ich kann nicht für dich reden. Musst du dann noch sagen, was du in deiner Burrito-Wette tippst. Aber am Samstag wäre ich schon froh, wenn die Schweizer Nationalmannschaft wirklich in der Lage wäre, Grosses zu schaffen. Das ist es am Schluss. Also ich meine, es wird dann Leute geben, die mäkeln und sagen, ja, gegen das Italien weiterkommen, keine Kunst. Gegen das England weiterkommen, ist auch nicht so schwierig. Stimmt natürlich erstens nicht, weil man kann zum Beispiel Kroaten mal fragen, wie das ist, gegen die Italiener spielen. Also es ist dann gleich auch nicht ganz so einfach, auch wenn es nicht das grösste Italien in der Geschichte war, jetzt kommt nicht das grösste England in der Geschichte. Die Frage ist natürlich schon, also im Moment muss man aus Schweizer Sicht, vielleicht, das klingt jetzt überheblich, aber fragen, was kann schief gehen? Was kann passieren ist, dass die Engländer irgendwie eine Leuchtung haben, du hast jetzt gerade beschrieben, dass das nicht wahnsinnig realistisch ist, aber nachher hast du eine Mannschaft, die jetzt auf Schweizer Seite, wo sich gefunden hat, gerade rechtzeitig zum Turnierstart. Das war ja überhaupt nicht alles geholt vorher. Und wo ich das Gefühl habe, die fährt tatsächlich jetzt anfangen zu klicken. Also die Engländer die ganze Zeit sagen, ja, es klickt jetzt, dann geht es klickt. Bei der Schweizer Nazi passiert das jetzt schon seit Spiel, seit mehreren. Und es man hat das Gefühl, es funktioniert immer besser. Die Rädchen wollen irgendwie zusammengreifen. Also, man fragt sich schon, was kann uns jetzt noch in die Quere kommen?
Genau das, was ich vorher gemeint habe mit den Engländern, was nicht funktioniert, was sich negativ auswirkt auf die Stimmung. Was bei den Schweizer funktioniert, ist, dass Schwung in der Sache ist. Und das reisst einfach alle mit. Da siehst du auch, die gehen mit Begeisterung. Das ist schon einfacher, wenn du mit Enthusiasmus gehst, Pressing machen. Wenn das koordiniert stattfindet, kann da eigentlich nicht viel passieren. Jetzt die Italiener im Vergleich zu den Engländern, das nimmt mich ein Wunder, wenn er so gepresst wird. Die Engländer sind dann schneller mal bei der Hand zum langen Ball spielen. Die Italiener verzichten da lieber drauf, weil es nicht so Stil hat.
Aber weil die Engländer wissen, machen dass das Kamaka schon. Dass vorne steht, wo der Ball in einem schwarzen Loch verschwindet.
Genau, lustigerweise, was ist der, 1,95, aber für hohe Bälle nicht zu brauchen, gibt es halt so etwas. Aber dort durch könnte dann bei den Engländern plötzlich etwas passieren, wenn sie merken, gut, die können wir pressen, schlagen wir den Ball einfach möglichst weit führen, weil hinten raus können wir ja nicht einmal, wenn nicht gepresst wird, also wenn wir dann da ausrichten. Und das könnte dann so eine Konstellation geben, wo es plötzlich für die Engländer läuft. Aber Was mich überhaupt überzeugt hat bei der Schweiz, nicht nur der Enthusiasmus, der Mut, das Spiel durchzuziehen, die taktischen Varianten, die sie drauf haben, sondern dass sie auch solid stehen, wenn es darauf ankommt, einen Gegenangriff abzufangen.
Ja, also es ist noch lustig, oder? Also wenn man sich überlegt, was die wichtigen Zonen auf dem Feld sind, die Mitte, sowohl in der Abwehr als auch nachher im Mittelfeldzentrum, bin ich im Moment schon versucht zu sagen, okay, die Schweizer sehen besser aus als die Engländer.
Viel besser.
Also du hast in der Abwehr mit einem Akanji, der wahrscheinlich das beste Turnier sicher spielt mit der Schweizer Nationalmannschaft von seiner Karriere bis jetzt. Also ich finde die Ausstrahlung wirklich bemerkenswert, auch im Vergleich mit anderen grossen Nationen. Und irgendwie Rodriguez und Schär machen das richtig gut rundherum. Und nachher hast du im Zentrum die Chakas, Freulers, die dort irgendwie den Laden schmeißen, wo ich dann das Gefühl habe, also Declan Rice, der ja nicht ganz ohne Ironie eigentlich als Upgrade zum Chaka geholt worden ist bei Arsenal, also auch als jüngeres Upgrade, und der eine gute Saison gespielt hat, abgesehen davon, ich glaube, das dürfen wir sagen. Also nach so ein bisschen Startschwierigkeiten eigentlich ja vernünftig ausgesehen hat. Und dann hast du noch eben den Menu nebendran, wo das gut macht. Aber also das Gefühl, wenn eine Mannschaft im Mittelfeld den Takt angegeben hat bis jetzt, dann war es die Schweizer gewesen.
Wenn du schaust, welche Mittelfeldspieler das jetzt mich zum Beispiel überzeugt haben, du schaust, was mich überzeugt hat.
Ich schaue mal geschwind.
Könntest du mal den Xhaka im Mittelfeld, weil er eben nicht nur auf die Seite spielt, Kroos, der spielt auch auf die Seite, aber ab und zu muss das sein. Was du brauchst, ist einen, der den Rhythmus im Griff hat. Und beim Xhaka siehst du ganz genau, der spürt einfach, wie muss sich das Spiel jetzt entwickeln. Muss ich jetzt vorne spielen, muss ich auf die Seite spielen, müssen wir Breite haben, muss ich schnell zurück. Bei den Franzosen, ein Kante zum Beispiel, der wuselt übereinander, der ist überall, der spürt genau, wo muss ich jetzt her, damit ich meinen Mitspieler entlasten kann. Die Engländer machen das nicht. Wenn die Mittelfeldspieler, auch der Mainu, ist nach einer Stunde eigentlich durch gewesen, weil er gemerkt hat, ich kann nur zurückspielen, ich kann nicht vorne spielen. Es tun sich keine Optionen auf. Also die Kontrolle im Mittelfeld brauchst, wenn du sie nicht hast, bist du eigentlich verloren mit dieser Spielweise. Dann würdest du als englische Fußballnazi wahrscheinlich gescheiter sagen, wir dreschen den Ball führen, hoffen, dass der Kane die Bälle festmachen kann, holen sie als Zweite und dann haben wir vielleicht eine Chance, weil der Gegner nicht mehr in seiner Formation steht, sondern wir haben etwas Disruptives erschaffen, das wir eigentlich gar nicht wollen oder wo auf Zufall basiert. Die 50-50-Bälle, die du führen hast. Aber ja, vielleicht noch etwas anderes. Ich frage mich schon bei den Briten, auch wenn du die Premier League anschaust, die besten Mannschaften, praktisch nie einen englischen Trainer. Statistik gesehen, in den letzten 20 Jahren Top 5 Ligen in Europa. Englische Trainer, Top 3 Rang erreicht, 0. Irgendwie 45 Italiener, 30 Spanier, weiß ich was. Also die haben dort schon noch Mühe mit der Kultur auch. Dass dann halt so einen als Nazi-Trainer hast, der auch keine Idee hat.
Ja,
das
gut.
Tut mir dann komisch. Und du hast die Leute, die trainiert werden von Guardiolas, von Artetas, von Emerys. Du hast drei Spanier, die oben mitgemischt haben. Dann hast du Postecoglou bei Tottenham, der auch seine Ideen hat, wo gewisse eigene Spielweise hat. Und dann hast du den Southgate, wo das Gefühl hast, da kommt nichts. Das ist ja kein Zufall. Also da fehlen dir nachher auch die Lösungen.
Ein Zufall ist ja eigentlich, dass der Southgate einen Job hat. Also das ist die unsägliche, das ja. Sam Allardyce-Fiasko war. Wo ich glaube ein Match gemacht hat an der Seitenlinie und dann ist er aufgeflogen, ich glaube investigativer Journalist auf den Leim gegangen und hat dann wieder müssen gehen und der Southgate ist zuerst, die Engländer sagen so schön, Caretaker gewesen, also Interimstrainer und hat ja dort, und das vergiss, also es wirkt sehr weit weg, hat dort so eine kleine Euphorie ausgelöst, weil mit denen tatsächlich einen optimistischen Fußball gespielt hat. Also die WM 18, die war eigentlich okay gewesen. Also klar, England ist aus dem Island-Debakel rausgekommen, 2016, wo man im Viertelfinale der EM ausgeschieden ist. Auch schlimm.
Das war noch mit dem Roy gewesen, oder?
Ja, muss, oder? Ja, ja, genau. Und dann ja. Ist eigentlich 18 ist okay gewesen, als Turnier. Dann ist die EM 21 hat sie dann stattgefunden. Nein. Wann war die?
21.
20 oder 21. Das ist Euro 20 im 21 gewesen, so oben. Genau. Dort hat das dann schon angefangen, wieder mit so Wurstelfußball. Man ist immer in die Finale gekommen. Und das Katar, es wird seither eigentlich immer schlimmer, kann man sagen, seit dem 21. Southgate hat sich bis jetzt eigentlich über seine Erfolge, wenn man es so sagen will, eben, er hat immerhin zuerst einigermaßen ansehnlichen Fußball gespielt. Und schlimmer ist, je mehr er seine Ideen implementiert hat, hat man das Gefühl, desto schwieriger wird es, denen zuzuschauen. Eben, kommt 21. Final, dann paut ist nicht, selbstverständlich. Aber er hat es eben vor dem Turnier gesagt, wenn es jetzt nicht klappt, und in England heisst, nicht klappen, den Titel nicht holen, ja, mit dieser Mannschaft, dann ist es das gewesen. Aber jetzt sind wir wieder bei den Engländern gelandet.
Ja, siehst du mal, wie die uns beschäftigen. Ja, aber über die Schweizer können wir eigentlich nur gut sagen.
Ja, das ist ja schön.
Also, sag doch mal. Pure Freude, denen zuzuschauen, weil das du klebst vor dem Bildschirm. Das ist Begeisterung. Ähnlich wie bei der Hockey-Nazi, wo plötzlich angefangen hat mit Enthusiasmus zu spielen. Dann gibt es ein paar Kinderkrankheiten. Ich glaube, die hat man jetzt hinter sich lassen. Excuse. Aber so macht es Spass zum Zuschauen. Und sonst gibt jeder Gegner eine Chance in dieser EM. Das ist für mich völlig klar. Also, was hat man herausragend gesehen? Die Franzosen haben bis jetzt nicht brilliert. Die Österreicher haben mir sehr gut gefallen, weil die auch druckvoll nach vorne spielen. Bin dann aber schon noch gespannt. Also, wenn die nochmal gegen die Holländer spielen müssen, dann glaube ich, kommt es anders raus.
Klar, weil
dort ist dann schon noch, sind ein paar Sachen passiert, wo man mit den Holländern könnte sagen, gut, das könnte man vermeiden. Also so einfach lassen wir uns dann nicht mehr verwünschen. Erstens mal das. Was ich überhaupt nicht weiß, ist, wie gut sind denn wirklich die Spanier. Gegen Georgien, überragend, die haben sich nicht ins Boxhorn jagen lassen durch den Superkonter der Georgier. Haben nachher einfach weitergespielt, konsequent. Sie sind einfach gut besetzt auch. Und die haben den Mut, zum 16-Jährigen spielen lassen. Der Vater von dem ist 34, muss man sich vorstellen. Der Vater von dem ist 34 und sieht seinen 16-Jährigen Sohn.
Du könntest dem sein Grossvater sein.
Bei der EM durchaus.
Ja.
Bei der EM so eine Rolle spielen. Wunderbar. Aber nicht mehr tic-tac, sondern die Pässe, die jetzt schlagen, die haben das Ziel, nämlich ein Goal zu schiessen, nicht noch mehr Pässe zu machen. Das finde ich auch sympathisch. Ein Trailer-Test, haben sie den schon müssen bestehen.
Jetzt spielen sie gegen Deutschland im Viertelfinale, ja. Das wird spannend. Aber ich habe das Gefühl, die Deutschen, also ohne Heimvorteil, würde ihnen keine Chance geben. Jetzt haben sie den. Das wird sicher ein harter Test für Spanien. Ich finde aber, also nach dem, was man bis jetzt gesehen hat, auch von den Deutschen, wo wir jetzt gar noch nicht drüber geschwätzt haben, bei der EM, also die sind okay. Die machen das. Also du siehst auch etwa, was sie wollen. Man hat jetzt das Anema versucht, ist jetzt nicht wahnsinnig gut aufgegangen, muss man fairerweise sagen. Also statt dem Wirtz den Sanelo spielen, den Nagelsmann. Aber im Gegensatz zu einem Gareth Southgate hat man etwas versucht. Oder? Man hat gesehen, okay, es gibt einen Plan. Man versucht, irgendwie andere Akzente zu setzen und hat am Schluss das Dänemark geschlagen verdient. Auch wenn ich finde, die Dänen sind schlecht bedient gewesen. Und alles, was mit dem VAR schief läuft, und das sind korrekte Wahrentscheide gewesen, die gefallen sind in diesem Match. Also nicht, dass wir uns falsch verstehen, aber trotzdem,
ob der
Zechenagel von Thomas Delaney einen halben Zentimeter länger oder kürzer ist, ob das wirklich eine Rolle spielen sollte, ob das
geht. Gut, das ist eine Frage der Definition, wenn man das also so will. Man könnte auch eine Halbmeter-Regelung einführen und dann sagen, das
sogenannte Grauzone.
Spielraum, ähnlich das, was der Arsène Wenger propagiert, oder dass du quasi, wenn von hinten schaust, sich die Körper irgendwo noch überschneiden, dann ist es kein Offside. Das könnte man definieren, wenn es so gemacht wird wie jetzt, dann ist das korrekt gewesen.
Hallo,
nicht einverstanden bin ich mit dem Hand. Ich finde, es sollte keine Hands-Penalty geben. Außer einer auf der Linie im Stil von Suarez fängt der Ball und sagt, ich musste eingreifen, aber die angeschossen. Jetzt verlangt man von den Verteidiger quasi, dass mit den Armen hinter dem Rücken um anspringen. Mhm. Gleichzeitig wird das immer wieder betont. Eine natürliche Körperhaltung mit auch Extremitäten, die auf natürliche Weise schlenkern und nur anfliegen, ist aber nicht mehr gegeben. Also da könnte man sich einfach machen, man sagen, Handspenalty gibt es keine mehr, außer einer ist auf der Torlinie und fängt den Ball. Aber all das angeschossen, Bälle, die aufspringen. Hättest du die ganzen Diskussionen nicht mehr, hättest du die Spieler nicht mehr, die jedes Mal die Arme verwerfen, wenn jetzt schon einem der Ball irgendwo an die Hüfte hergeht, sofort der Verdacht, oh, der ist vielleicht noch an der Hand. Finde ich ein bisschen mühsam, ehrlich gesagt. Dem könnte man aus dem Weg gehen, indem man die Regeln einfach aufweicht.
Ja, oder wie der sagt, Absicht ist wirklich das einzige und allein entscheidende Kriterium. Und dann beweist man einem Absicht. Also, dass der Joachim Andersen keinerlei Absicht hatte, den Ball mit der Hand zu spielen in dieser Szene. Ich glaube, da behauptet niemand etwas anderes. Oder? Keiner von den Schiedsrichter, nicht der Videoschiedsrichter. Und eigentlich sollte es ja um das gehen. Weil, also, die Illusion, ich zitiere immer wieder unseren Freund Urs Meier, der sagt, Fußballer sind keine Pinguine. Also, die Illusion, dass man den armen Grad im Körper abhebt in jeder Situation, ja, die sollte man irgendwann mal aufgeben. Ja, nein, das ist einfach nicht so.
Monty Python kann das machen, Ministry of Silly Walks, von mir aus. Hat aber nichts mit dem Fußballer zu tun, der dort in extrem ist, sollte Abwehraktionen gestalten. Also, du kannst ja nicht nur schon voraussetzen, dass du quasi dran denkst, oh, ich muss die Arme noch hindern nehmen. Das schränkt dich schon in deinem Abwehrverhalten, finde ich eigentlich. Dort sind doch Leute da, die das eigentlich nachvollziehen könnten. Dem könnte man aus dem Weg gehen. Was ich auch noch hoffen ist, wie schon gesagt, Belgien soll Frankreich schlafen mehr aus und mit 2 Goal vom Romelu Lukaku. Dem haben sie schon mehr Goal aberkannt, als die Engländer in der Vorrunde geschossen haben, nämlich 3.
Das stimmt. Nein, das ist eine tragische Figur bis jetzt von diesem Turnier. Wir wünschen tatsächlich nur das Beste. Aber jetzt müssen wir zum Endspurt gehen.
Wenn machen wir doch.
Kurz noch schnell, aber bevor wir zum Endspurt gehen, wie geht es aus am Samstag? Sag doch das bitte noch schnell.
3-1 für die Schweiz.
Okay, nein, ich glaube, es gibt ein 1-1, genau. Profis. Ein 1-0 und ein Gewürge. Und tippen wieder Goalschütz Schär. Erstens will ich jetzt dabei bleiben und zweitens hat er jetzt doch fast ein Eigengoal geschossen, wo nachher McTominay zugeschrieben worden ist. Aber einer hat Pfosten gelenkt, eigentlich die gefährlichste italienische Aktion hat er verursacht. Ja. Und ausgerechnet gegen die Engländer kann man ja dann sagen, die ihm das Verteidigen beigebracht haben in Newcastle, die bekommen jetzt zu spüren, über das er eben mit einem offensiven Kopfball noch etwas ausrichten kann. Aber jetzt gehen wir wirklich zum Endspurt.
Gut.
Endspurt.
Im Endspurt reden wir über die 10-Sekunden-Strafe, die Max Verstappen bekommen hat in Österreich. In Spielberg ist mit dem Lando Norris zusammengeraten. Was ist dort genau passiert?
Ja, das Problem war, dass der Max vorher schon in der Bremszone die Spur gewechselt hat. Dort hätte man eigentlich müssen verwarnen zuerst mal. Ich glaube, dann wäre es nicht zu dem Unfall gekommen. Also haben die Kommissäre wieder einmal, muss man sagen, die Regeln nicht befolgt, die sie selber aufgestellt haben. Und dann kommt es halt dazu, dass in einer solchen Situation so etwas passiert. Ich finde es übertrieben, es war für mich gleich noch ein Rennunfall gewesen. Aber schade, weil es wäre noch 6-7 Runden gegangen. Man hätte noch mehr von diesen Duell können sehen können. Wenn man dort früher eingegriffen hätte, hätte man es verhindern können. So etwas sollte eigentlich sein, dass die ersten zwei kollidieren und sich gegenseitig aus dem Rennen rausnehmen. Schade.
Noch etwas passiert in der Formel 1? Ich muss gerade noch mal fragen.
Tsunoda hat eine ganz lustige Episode geboten. Er hat ein Sauberteam als, darf ich sagen?
Sag's doch.
Fucking retards. These guys are fucking retards. Also das sind Behinderte, mehr oder weniger. Das sollte man nicht sagen. Und wenn er sich rausgeredet hat, sei nicht seine Muttersprache. Also einer, der seit Kindesbeinen an mit Englisch muss umgehen muss, weil im Rennsport einfach Englisch geredet wird, schnarrt sich so aus. Ein Bus von 40'000 Stutz, glaube ich, kriegt die Hälfte, ist ausgesetzt zur Bewährung, weil er gesagt hat, er hätte gar nicht gewusst, was er da sagt. Eben einer das Wort retard so kann aussprechen, weiß er genau, was es bedeutet. Glaube ich nicht. Fehler.
Kein mir nicht drauf hinein.
Nein. Schwingen, sag mir schnell, was ist passiert?
Ja, einiges ist passiert. Samuel Giger hat verloren, beziehungsweise nicht gewonnen, was für ihn verloren ist, am Nordostschweizerischen in Meilen am Zürichsee. Ist jedes Mal für mich wieder eine Quelle von grosser Verwirrung, wenn irgendwo im Kanton Zürich geschwungen wird. Also nicht, dass man das dort nicht machen sollte, aber zu diesen Nordostschweizern draussen immer noch nicht nach all diesen Jahren. Es geht irgendwie nicht auf. Werner Schlegel, der Mann mit dem besten Namen im ganzen Schwingsport.
Es gibt noch bessere, Mike Müllenstein.
Ja gut, stimmt, das ist auch nicht schlecht. Nein, aber also Werner Schlegel, der ja irgendwie mit 16, 17 schon so damals erste Anstalten gemacht hat, da eine grössere Nummer zu werden, ist für unsere Reise einfach irgendwie noch lustig, der Name. Wenn es gerade so jemand Jungs ist, dann wird auf jeden Fall langsam zu einem wirklichen Brocken. Und ich glaube, mit dem dürfen wir rechnen jetzt dieses Jahr, wenn es dann auch um einen Saisonhöhepunkt im Appenzell geht, 125 Jahre Schwingfest und dann vor allem nächstes Jahr ist wieder eidgenössisch.
Also aber wer hat denn gewonnen?
Der Schlegel.
Der Werner Schlegel.
Der Schlegel Werner.
Darf ich noch etwas sagen
zum Schwingen? Aber schnell sein.
Kritikpunkt.
Du musst aber schnell sein.
Doch die Schwingfest so ein bisschen verkürzen. Ich schaue wirklich gern, aber mit diesen Festdeckten und Ansprachen, so, das geht 12 Stunden.
Das gespürt. Geht lang. Also,
zu lang.
Tippen. Das ist wie der Podcast. Sehr lang. Wir tippen schnell noch durch, was an Achtelfinale übrig bleibt. Frankreich, Belgien. Hast du schon irgendetwas tippt?
Ich sage einfach, Belgien gewinnt 2-1.
Okay. Gut, ich glaube, die Franzosen gewinnen 1-0, weil es ist heute so. Portugal, Slowenien.
Ja, da habe ich im Burrito-Spiel habe ich Slowenien müssen nehmen, weil der Rot Portugal genommen hat. Wenn ich würde tippen, würde ich sagen, Portugal schafft es wahrscheinlich mit 2-0.
Okay, ich sage, Portugal gewinnt 4-0. Einfach so. Ich glaube, das ist einer von diesen Matchen, wo man im Nachhinein sagt, ja, das war echt klar gewesen. Dann Rumänien, Holland.
Ja, nicht du. Klar, 3-0 Holland.
Schon?
Ja.
Ich sage 1-0 Rumänien. Das ist die Überraschung von diesen Viertelfinals. Und dann haben wir noch Österreich. Ist richtig, sage ich ja. Achtelfinale, Viertelfinale, Achtelfinale. Und dann haben wir noch Österreich-Türkei.
Ja, und da passiert das, was ich von Österreich befürchte. Die meinen, sie sind viel besser, als sie eigentlich sind. Und gegen die Türkei ganz, ganz, ganz mühsame Match geht zum Teil. Und dann haben sie schon gesagt, wir sind ja gewöhnt, haben die, glaube ich, schon geschlagen zuletzt. Aber jetzt spielen sie in Deutschland gegen die Türkei, wo die grösste Fanbasis ist. Darum 3-1 für die Türkei. Nein, 3-2.
Spannend. Nein, ich sage, die Türken machen das, was sie gegen die Tschechen schon hätten sollen machen, nämlich ins offene Messer laufen. Dann ist sehr früh ein Tschech auch schwachsinnig des Feldes verwiesen worden, aber das diskutieren wir das nächste Mal. Mhm. Vielleicht vergessen wir es auch. aber Österreich gewinnt 2-0 und der Ralf Rangnick hat sich endgültig rehabilitiert. Wir bedanken uns fürs Zuhören.
Sehr gerne.
Wünschen allen viel Spass und bis nächstes Mal.
Pro und Kanter.